Was aber jeder Bundestag neu machen muss, ist, sobald er zusammengetreten ist, muss er beschließen, dass diese Regel nur noch gilt. Also wenn es verantwortliche Abgeordnete im Bundestag gäbe und die Mehrheit gäbe, könnte der am Anfang der Legislaturperiode sagen, Moment mal, nein, das wollen wir nicht. Und es ist ganz lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe mir das vor kurzem erst mal angeguckt, weil ich habe diese Erhöhung, die jetzt ansteht, um rund 500 € pro Bundestagsabgeordneten. Das ist das, was jetzt im Sommer automatisch angepasst wird. Es kommt darauf an. Also es kommt darauf an, wie ernst er den Job als Bundestagsabgeordneter nimmt. Ich habe zum Beispiel nicht mehr verdient als das, was ich als Bundestagsabgeordnete bekommen habe. Ich hatte keine Nebenjobs. Ich habe, weil ich mich auf den Job Bundestagsabgeordneter konzentriert hat. Und dann geht man wirklich nur mit dem Geld nach Hause, mit der Steuerpauschale und alles kommt man jetzt auf knapp 17.000 €, jetzt 2026 mit. Dem geht man nach Hause.
Die letzten 5 Jahre sind noch nie so viele Menschen aus Deutschland ausgewandert wie in den 20 Jahren vorher.
Ja. Also, wie gesagt, ich verstehe es komplett. Und ich habe selber in meinem Bekanntenkreis und in meinem Freundeskreis Leute, die das getroffen hat, die Hausdurchsuchungen hatten, die auch sagen, es ist genug, die teilweise gegangen sind, die teilweise sich hier wehren dagegen.
Und deswegen meine Frage an dich. Glaubst du daran, dass wir irgendwann in die finanzielle Versklavung durch die Einführung des digitalen Euros rutschen und sogar Bargeld abgeschafft werden wird?
Absolut, zu 100%. Das ist überhaupt gar kein Zweifel bei mir.
Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Joana Kotar. Schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und jetzt auch mal ein bisschen tiefer noch in das eine oder andere Thema einzusteigen.
Sehr gerne.
Die Tage war es in der Presse und ich weiß, dass da sehr viele Leute sehr empört waren. Und zwar ist ja irgendwie ans Licht gekommen, dass unser Bundeskanzler sich eine Gehaltserhöhung von 65.000 € gönnen wollte. Und ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass letztendlich die Bevölkerung ganz klar vor Augen gehalten wird, dass man auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch in politischen Kreisen in so einer Art Selbstbedienungsladen am Start ist. Ich persönlich kann mich daran erinnern, dass es vor ein paar Jahren ein Gesetz verabschiedet wurde, bei dem die Diätenerhöhung so automatisiert wurde für Bundestagsabgeordnete, dass man nicht mal dafür abstimmen musste. Also ich habe dann in meiner Community gesagt, die sind sogar zu faul, um im Bundestag die Hand zu heben. Ja. Und trotzdem liest man ja, dass zum Beispiel das Ehegattensplitting abgeschafft werden soll, dass immer mehr Leistungen bei der Krankenversicherung gekürzt wird. Und wenn ich das mal so zusammenfasse, habe ich eine konkrete Frage für dich. Und zwar, haben eigentlich unsere Politiker kein Gewissen, kein schlechtes Gewissen, sich solche finanziellen Zahlungen auf Kosten des Steuerzahlers zu gönnen, obwohl sie doch wissen, in welch schwierigen Zeiten wir leben?
Nein, also das schlechte Gewissen, das gibt es nicht. Und tatsächlich ist es automatisiert worden vor einigen Jahren, dass das angepasst wird an die Teuerungsrate im Prinzip. Je nachdem, wie hoch die steht, passt sich dann auch automatisch die Diät an. Das heißt, der Grund, wieso sie das gemacht haben, ist, dass sie die Diskussionen verhindern wollten über die raffgierigen Politiker und all das. Das war auch tatsächlich quasi die offizielle Begründung, dass diese ganzen Diskussionen über die Selbstbereicherung der Politiker abgeschafft werden sollte, weil das würde nicht das richtige Bild der Abgeordneten vermitteln. Und dementsprechend wurde das automatisch beschlossen jetzt, dass das immer angepasst wird jedes Jahr. Was aber jeder Bundestag neu machen muss, ist, sobald er zusammengetreten ist, muss er beschließen, dass diese Regel nur noch gilt. Also wenn es verantwortliche Abgeordnete im Bundestag gäbe und die Mehrheit gäbe, könnte der am Anfang der Legislaturperiode sagen, Moment mal, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen es entweder abschaffen oder wir wollen das weiter diskutieren, dass das immer eingebracht wird als Antrag. Das passiert aber nicht. Also die Mehrheiten sind immer dazu da. Und es ist ganz lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe mir das vor kurzem erst mal angeguckt, weil ich habe diese Erhöhung, die jetzt ansteht, um rund 500 € pro Bundestagsabgeordneten. Das ist das, was jetzt im Sommer automatisch angepasst wird. Das, was du angesprochen hast, diese Erhöhung von Ministergehältern, Bundeskanzlergehälter, Staatssekretärgehälter, das ist die Anpassung durch das Gerichtsurteil, dass die Beamten unterbezahlt werden. Deswegen haben die geplant, dass, naja, wenn das die Beamten sind, dann betrifft das natürlich auch uns. Also erhöhen wir uns die ganzen Gehälter ganz massiv. Und da muss man sagen, herzlichen Dank an Herrn Dobrindt. Der Herr Dobrindt hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Ja, und hat das Ganze gestrichen. Ich hoffe, er kommt damit durch. Aber nur mal zum Vergleich. 2016, mal 10 Jahre zurückgehen, lagen die Diäten bei 9.327 €. 2026 werden sie bei 12.330 liegen. Also das ist schon eine ordentliche Steigerung, die sich die Abgeordneten da leisten. 2011 lagen sie zum Beispiel nur bei 7.668. Also das ist richtig massiv. Und gerade in den letzten 2 Jahren betrug die Steigerung über 600 € im Monat,
Ja,
die in
krass.
den letzten 2 Jahren beschlossen wurde.
Und ich glaube, wir haben ja nicht nur, ich sage es mal, das Problem der automatisierten Diätenerhöhungen, sondern wir haben ja auch einen massiven Zuwachs an weitere Beamtenpositionen. Ich kann mich daran erinnern, als Habeck mehr oder weniger verabschiedet wurde, hat er irgendwie noch durch irgendwelche Tricks hintenrum, ich glaube, um die 70 neue Beamte auf Lebenszeit in dem einstellen lassen, nur um dafür zu sorgen, dass, wenn er letztendlich nicht mehr im Amt ist, dass da so sein engster Kreis auch finanziell ausgesorgt hat. Ist dir dazu was bekannt? Ist das eine gängige Masche? Und warum wächst dieser Beamtenapparat eigentlich von Legislaturperiode in die nächste?
Das fragen wir uns alle, warum wächst es, wenn jeder sagt, wir müssen eigentlich sparen und wir müssen uns die Bürokratie einsparen. Je mehr Beamte, desto mehr Bürokratie, das weiß, glaube ich, jeder. Aber das ist wie so ein Organismus, der einfach wachsen muss in der Politik, weil man muss ja auch seine ganzen Parteikollegen, seine Freunde, seine Spezies, seine Leute unterbringen, die dann, je nachdem, wo man sie unterbringt, in den Ministerien, die Ministerien dann auf Kurs bringt. Also es gibt einen Grund, wieso eine Katharina Reiche sich zum Beispiel jetzt externe Berater holt, weil sie in einem Ministerium sitzt, das komplett linksgrün verseucht ist. Sie heißt, sie arbeitet im Prinzip gegen Mitarbeiter, die ihren Kurs als Ministerin nicht unterstützen, wo sie sagt, okay, ich hole mir jetzt den Sachverstand von außen. Das heißt, der Steuerzahler bezahlt jetzt doppelt. Der Steuerzahler bezahlt die Berater und er bezahlt die Beamten, die man nicht loswerden kann in den Ministerien. Und auch nachdem der Bundestag jetzt geschrumpft ist, haben wir immer noch mehr Beamte, die wir einstellen. Und die wird man dann auch nicht so schnell los. Das ist das Problem. Und diese Selbstbeschränkung, die gibt es nicht. Weil, wie gesagt, man muss die Macht ausbauen, man muss den Einfluss ausbauen und das macht man am besten, indem man die eigenen Leute an diesen Positionen installiert. Und dementsprechend wächst das Ganze dann einfach weiter auf.
Das alles natürlich zulasten des Steuerzahlers, damit wir da mal so ein paar.
Vielleicht noch eine kurze Sache, weil du da die Beförderung am Ende von Habeck erwähnt hast. Das ist gängige Praxis. Das hat sogar einen Namen, das ist die Operation Abendsonne.
Okay.
Sobald eine Legislaturperiode ausläuft, das kann man in allen Ministerien beobachten, werden Beamte, Parteikollegen, die in den Ministerien arbeiten, in die nächsthöheren Positionen versetzt, damit der nächste Minister sie quasi übernehmen muss. Und das zieht sich durch alle Ministerien und der ein oder andere Journalist guckt da auch mal drauf und sieht dann, okay, in dem Ministerium waren es 40, da waren es 70. Ich glaube, das Entwicklungshilfeministerium war ganz vorne mit dabei bei der letzten Legislaturperiode. Also das ist institutionalisiert im Bundestag.
Und offiziell, offensichtlich, wahrscheinlich auch völlig legal.
Ja, natürlich. Also was soll man dagegen sagen, dass die Leute befördert werden? Dann gibt es die offizielle Begründung, naja, die haben das verdient. Die haben einen guten Job gemacht oder die sind jetzt lang genug dabei, dass man sie befördern kann. Es gibt auch eine Möglichkeit, das hat der Habeck ganz gerne gemacht, dass man die Leute noch nicht richtig befördert oder richtig einstellt, aber sie schon mal einbindet in den Job und schon mal, dass sie die Erfahrung sammeln können, dass wenn der nächste Minister kommt und sagt, er braucht die Leute, die jetzt wissen, wie es lang geht, wo sie sagen, ich bin doch schon hier. Der Herr Habeck hat mich doch schon vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten auf den Posten gehoben. Jetzt musst du mich nur noch für die Kohle einstellen, dann passt das alles.
Okay, apropos Kohle einstellen. Jetzt hast du vorhin erwähnt, so ein Minister im Schnitt, glaube ich, Grundgehalt circa 12.000 Euro. Jetzt mal Pi mal Daumen. Aber
Bundestagsabgeordneter, Minister verdienen mehr.
okay, jetzt ist das ja aber nur das Grundgehalt. Also, wenn man jetzt mal dazu rechnet, was die für Zuschläge und Zuschüsse noch bekommen, oftmals werden sie auch als irgendwelche Vortragsredner eingeladen. Sie haben irgendwelche Beraterposten in irgendwelchen Aktiengesellschaften und so weiter. Und dazu habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass so ein Bundestagsabgeordneter im Schnitt zwischen 20.000 und 25.000 Euro pro Monat generiert. Und da reden wir jetzt nicht über die Top 30, ja. Sind das so Zahlen, wo du sagst, das kommt ungefähr hin, oder kennst du da noch ganz andere Zahlen?
Es kommt darauf an. Also, es kommt darauf an, wie ernst er den Job als Bundestagsabgeordneter nimmt. Ich habe zum Beispiel nicht mehr verdient als das, was ich als Bundestagsabgeordnete bekommen habe. Ich hatte keine Nebenjobs. Ich habe, weil ich mich auf den Job Bundestagsabgeordneter konzentriert hat. Und dann geht man wirklich nur mit dem Geld nach Hause, mit der Steuer für eine Pauschale und alles kommt man jetzt auf knapp 17.000 Euro, jetzt 2026. Mit dem geht man nach Hause. Wenn man natürlich Nebenjobs hat, dann verdient man damit. Wenn man Bücher geschrieben hat, wenn man irgendwo, wie du sagst, in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzt, dann kann man natürlich einiges Geld machen. Und wenn man nebenbei seinen Job behalten hat, dann gibt es Millionäre im Bundestag. Also es gibt durchaus Bundestagsabgeordnete, die sind in der Landwirtschaft tätig, die haben ihre eigenen Anwaltskanzleien. Und da muss man sich ja nur die Top 5 mal angucken. Die gehen mit einem Millionengehalt im Jahr nach Hause, was dann aber nicht nur von dem Bundestag kommt, sondern eben von dem, was sie nebenbei tun und den eigentlichen Job, den sie nicht aufgegeben haben.
Und parallel haben wir natürlich eine Gesellschaft, wo wir einerseits sehen, unsere wohlverdienten Rentner werden immer älter. Ja, immer mehr junge, karriereorientierte Menschen wandern aus Deutschland aus. Das heißt, die Mittelschicht, die klassische Mittelschicht finanziert den ganzen Laden, weil ja letztendlich auch die Massenmigration, ich glaube, das ist kein Geheimnis, die meisten kosten eher Geld, anstatt dass sie wirklich in gebrauchte Arbeitsplätze hinein befördert werden. Jetzt stellt sich jeder die Frage, wie lange hält dieses Konstrukt überhaupt noch? Und wie schätzt du das ein? Wann kommt der große Knall, in dem man sagen muss, die Bundesrepublik Deutschland und/oder die EU ist pleite? Also wo ist da das Ende?
Also, ich glaube tatsächlich, dass sich das noch sehr lange hinziehen wird. Aus dem einfachen Grunde, weil Staaten Geld drucken können. Weil wir die Geldmenge ausweiten können. Weil wir einfach aus dem Nichts 500 Milliarden Euro Schulden aufnehmen können. Das hindert uns nichts daran, das in der nächsten Legislaturperiode nochmal 500 Milliarden Euro Schulden aufzunehmen. Also, ich bin jetzt schon gespannt, wie Sie einen Haushalt 2027 zusammenstellen werden, weil da Milliardenlücken aufklaffen. Und irgendwie müssen die ja gestopft werden. Von daher, ich kenne diese ganzen Vorhersagen von Leuten, die sagen, aber es knallt nächstes Jahr oder es knallt in den nächsten 5 Jahren und das ist dann alles vorbei. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass sich das noch sehr lange hinziehen wird, eben weil wir die Möglichkeit haben, Geld zu schaffen, Geld aus dem Nichts zu schaffen und uns darüber sehr lange über Wasser halten können, bis es irgendwann dann tatsächlich nicht mehr funktioniert. Aber ich fürchte, das ist noch in weiter Zukunft und vor allen Dingen dann, wenn die Bürger sich das einfach alles gefallen lassen. Wenn der Druck aus der Bevölkerung größer wäre, dann würde die Politik auch anders darauf reagieren. Aber egal, was für eine Horrornachricht aus der Politik kommt, ob das jetzt die Krankenkassenreform ist, ob ein Merz, der uns jetzt erklärt, hey, übrigens, die Rente ist doch nicht sicher, das ist höchstens die Grundsicherung, egal was passiert. Tankstellen, die abkassieren ohne Ende, wobei die Steuern den großen Anteil ausmachen. Ich sehe keine Demonstrationen auf der Straße. Ich sehe keine Empörung bei den Bürgern. Ja, man regt sich beim Mittagessen mit Kollegen in der Kantine auf, man regt sich am Stammtisch auf, aber es passiert ja nichts. Was soll die Politiker davon abhalten, einfach so weiterzumachen?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Phänomen in Deutschland. Die meisten bereiten sich wahrscheinlich gerade auf den Sommerurlaub oder die nächste WM vor. Ist ja leider so.
Ja.
Wenn du dir mal
Oder
anschaust.
die Wahlrettung. So,
Ja,
ich bin ein
genau.
absoluter Tierfan und ich wünsche diesem Timmy alles Gute dieser Welt. Aber neben der Wahlrettung sind dann halt Debatten über die Krankenkassenbeiträge und die Rente und all das, was ansteht, ja, Nachricht auf der zweiten Seite.
Jetzt habe ich heute gerade zufälligerweise heute Morgen eine Headline gelesen von dem Herrn Merz. Da stand drin, dass die deutsche staatliche Rente nichts anderes als eine Grundsicherung bleiben wird. Und für die Community, damit ihr mal eine Zahl habt, Grundsicherung liegt, glaube ich, irgendwie bei 560 Euro im Monat oder so irgendwie. Und ich habe das selbst jetzt schon, boah, ich glaube schon seit 10 Jahren, versuche ich das auch unseren Mandanten zu erklären. Es wird irgendwann egal sein, wie viel Entgeltpunkte ihr erwirtschaften werdet. Ihr werdet tatsächlich bei der Grundsicherung landen. Jetzt steht immer wieder auch im Raum, es werden ja neue Behörden, neue Gesetze, neue regulatorische Maßnahmen erstellt oder wurden erstellt. Ich sage jetzt mal die MiCA DAC-8-Verordnung, jetzt die AMLA-Behörde in Frankfurt Und darüber schwebt immer das Thema Bürgerenteignung. Wie siehst du das? Ist das eine reale Gefahr, dass der deutsche Staat oder die EU irgendwann sagt, wir haben jetzt alle Daten von unserem privaten, von unseren persönlichen und von unseren Steuerzahlern, von unseren Bürgern. Wir wissen, wo ihr Vermögen liegt. Wir werden jetzt einfach mal eine Enteignung anstreben, so wie das vielleicht 1952 umgesetzt wurde. Wie ist da deine Einschätzung dazu?
Ich kann und will das nicht ausschließen. Ich traue denen das zu. Ich traue denen das absolut zu. Es gibt meiner Meinung nach einen guten Grund, wieso die ein Vermögensregister anfangen aufzubauen in der Europäischen Union, wieso immer wieder abgefragt wird von Banken, von Kreditkarten etc. Wie viel Vermögen hast du denn? Wie viele Immobilien hast du denn? Wie viele Kryptowährungen bewahrst du auf? Es gibt einen guten Grund. Die wollen das erfassen und irgendwann gibt es dann vielleicht eben die Zwangshypothek oder die Enteignung. Und wenn ein digitaler Euro kommt, dann wird das Ganze ja noch sehr viel einfacher zum Umsetzen. Ich sehe es jetzt nicht in den nächsten paar Jahren, die Gefahr, aber in the long run sehe ich tatsächlich die Gefahr, dass das so kommen wird, weil warum sollten sie sonst alles von uns registrieren wollen, ja, und alles überwachen wollen? Und da liegt es eben an uns und an den Bürgern, Mittel und Wege zu finden, wie wir das Vermögen in Sicherheit bringen können, damit der Staat eben nicht darauf zugreifen kann.
Ja. Agenda 2030, was sagt dir das so? Wie ist deine Einschätzung dazu? Es gibt ja auch viele, auch hier wieder Verschwörungstheorien, Dinge, die letztendlich in Davos besprochen werden, die sie mittlerweile ja auch sogar öffentlich auf Bühnen diskutieren, kann man ja auf YouTube und Co. weiter letztendlich sich anschauen. Ist es tatsächlich so, dass letztendlich teilweise sogar weltweit Kampagnen gebaut werden, um Bürger immer mehr einzuschränken, zu kontrollieren? Jetzt hat Ursula von der Leyen vor ein paar Tagen die neue App vorgestellt, bei dem du eben über einen digitalen Ausweis schlussendlich dich registrieren musst, um zum Beispiel online einkaufen zu gehen, shoppen zu gehen. Folgt man da tatsächlich einem Plan, der vielleicht unter verschlossenen Türen durch höhere Mächte im Hintergrund, ich sag mal Stichwort Microsoft, Amazon, BlackRock, die Big Player, ist da wirklich was dran oder ist das sehr, sehr weit hergeholt aus deiner Sicht?
Ich weiß nicht, ob es einen Plan gibt, den geheime Zirkel beschließen, wo sie sich dann alle dran halten, oder ob einfach ein Narrativ geschaffen wird und so lange dann über Themen diskutiert wird, natürlich gesteuert von einigen, die das in die Richtung haben wollen, aber dass sich dann alle anderen einfach anschließen. Und wir sehen das gerade in der westlichen Welt, wenn man sich mit Leuten aus Australien unterhält, aus England, aus Amerika, überall, also Amerika, bevor Trump gewählt worden ist, überall hatten wir die gleichen Probleme. Überall hatten wir einen wachsenden Überwachungsstaat, überall hatten wir die Einschränkung der Meinungsfreiheit, überall hatten wir plötzlich das Problem der Migration, über die nicht geredet werden darf, über die Kriminalität, über die nicht geredet werden darf, über völlige Orchideenthemen und queere Themen. Und das hat man auf der ganzen westlichen Welt gesehen. Und ich glaube nicht, dass da ein konkreter Plan ist, so nach dem Motto, wir machen das so und so und so, sondern es wird das Narrativ gesteuert. Man spricht über Konferenzen, man lenkt das Ganze dahin. Und dann nehmen die großen Führer dieser Welt an diesen Konferenzen teil und sind sich plötzlich alle einig und gehen nach Hause und sagen, aber das müssen wir jetzt machen. Und dann fängt Australien an, eben mit dem Social Media Verbot für Minderjährige, weil darüber die ganze Zeit auf der ganzen Welt diskutiert worden ist. Und dann merkt man, naja, das ist ja eigentlich kein schlechtes Thema. Und nebenbei ist es ja dann möglich, Zensur zu betreiben, und nebenbei ist es ja dann möglich, die Klarnamen der Leute rauszufinden. Und gerade in Deutschland könnten wir den Paragraph 188 dann noch viel besser durchsetzen. Wieso sollen wir das nicht aufgreifen? Also ich glaube nicht an diese große, große Weltverschwörung. Ich glaube, das setzt sich einfach durch, so wie die Schere sich im Kopf von den Leuten durchsetzt, dass man irgendwann zu einer Entscheidung kommt, das kann ich so nicht mehr sagen. Oder das sollte man so nicht mehr sagen. Da kommt ja auch kein großer Plan aus Deutschland, der jedem vorgelegt wird, sondern irgendwann verinnerlicht man das. Irgendwann fangen die Leute an zu gendern, die daran glauben. Ja, und ich glaube, so passiert das auch mit all diesen Trends und Überwachungsgeschichten, die wir in der ganzen Welt sehen. Man sieht, es funktioniert. Warum sollen wir es nicht übernehmen?
Jetzt gab es vor einigen Monaten einen großen Skandal, zumindest mal kurzfristig in den USA, in dem die Epstein-Files veröffentlicht wurden und dort sind Namen aufgetaucht. Ich sage jetzt mal das Who is Who der internationalen Politik- und Wirtschaftsszene. Wie hast du das erlebt im Vergleich zu Deutschland? Ist das etwas, was auch dich sehr geschockt, überrascht hat? Oder ist es vielleicht sogar, Xavier Naidoo spricht da ja immer wieder das eine oder andere Thema an, sind solche elitären Kreise eben nicht nur in den USA Fokus, sondern eben auch beispielsweise Europa oder nicht sogar in Deutschland? Wie ist da so dein Blickwinkel dazu?
Also mich hat es weniger überrascht, um ehrlich zu sein. Zu was Menschen fähig sind, glaube ich, wissen wir alle. Müssen wir uns nur die Geschichte auf der ganzen Welt angucken, was Menschen im Laufe der Zeit so getan haben. Was mich eher schockiert als überrascht, ist die Tatsache, wie man damit umgegangen ist. Dass das ja im Prinzip fast keine Konsequenzen gehabt hat. Irgendwo, ob in Amerika oder in Europa. In Europa guckt man schon gar nicht mehr hin. Aber es ist auch sehr geschickt gemacht worden von der Regierung Trump, indem er Millionen von Files einfach online stellt und sagt, hier, jeder kann sich bedienen, jeder kann irgendwelche Namen googeln und dann fängt man an und dann findet man hier einen Namen, da einen Namen, der vielleicht mal aufgetaucht ist, weil er irgendwo mal eine Telefonkonferenz besucht hat oder und dann werden plötzlich Nebenkriegsschauplätze aufgemacht und um die es wirklich geht, um die Drahtzieher dahinter. Da guckt dann keiner mehr genau hin. Ja, also zuerst dieses Trump ist überall drin, dann heißt es, nein, Trump ist nicht da drin, dann heißt es, andere große Namen sind da drin, dann kommen andere Skandale auf und Konsequenzen hat es keine. Und das ist das, was mich so erschreckt, dass man da nicht wirklich hinguckt, auch in Deutschland, auch in Europa, welche Namen sind drin, was ist da dran und es wirklich nachverfolgt, sind die nur zufällig, weil sie irgendwo mal im Mailverteiler waren, aufgetaucht oder sind da wirklich Verbindungen und da dahinter geht und dann noch Konsequenzen zieht. Ja, also es hat mich wenig überrascht, wie gesagt, dass Menschen können sehr grausam sein.
Wenn ich das jetzt als Privatperson beobachte, und ich hatte dazu auch ein Video gemacht, da stelle ich mir doch irgendwann die Frage, was nützt uns eigentlich unser angebliches Rechtssystem, wenn doch elitäre Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik die übelsten Straftaten begehen können, während der Otto-Normalverbraucher schon Probleme hat, wenn er seine GEZ-Gebühr nicht bezahlt? Was nützt mir dann letztendlich ein Amtsgericht oder generell ein Rechtsstaat, so wie Deutschland sich ja nach außen hin präsentiert, wenn doch am Ende des Tages Recht nur verübt wird an die Menschen, die einfach diese Machtposition nicht haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich auch nicht beantworten. Also ich finde, das, was passiert gerade in den letzten Jahren, auch bei uns in Deutschland, wie unterschiedlich Recht ausgelegt wird, wie man die Kleinen mit aller Härte verfolgt, wie es Hausdurchsuchungen um 6 Uhr morgens für irgendeinen lustigen Tweet gibt und die Großen halt einfach davonkommen lässt. Und wenn jemand von der AfD eine böse Nazi-Parole sagt, dann wird er verfolgt und er wird angeklagt. Und wenn jemand von den Grünen das auch macht und sagt, ach, ich wusste gar nicht, dass das eine Nazi-Parole ist, ja, dann ist das vollkommen in Ordnung. Da kann man drüber hinweggehen. Man kann es aber auch noch steigern. Was nutzt so sein sogenanntes Völkerrecht, wenn sich keine Socke dran hält? Wenn jeder das macht, was er machen möchte und im Prinzip der Stärkere bestimmt, wo es lang geht in dieser Welt. Und dann jeder sagt, aber wir müssen aufs Völkerrecht pochen, ist genau das Gleiche. Wir können es nicht durchsetzen. Wir setzen es nicht durch. Was hat es dann noch für einen Sinn? Das ist, glaube ich, das Rechtsthema ist ein ziemlich großes Thema. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass Gerichte mittlerweile ideologisch besetzt sind, politisch besetzt sind, sehr gesteuert sind, ist eines der großen Probleme, die wir in der westlichen Welt haben. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa und auch in Amerika, weil wir sehen es zum Beispiel in Deutschland, da sagt ein Dobrindt, wir nehmen die Afghanen nicht auf, die da jetzt noch irgendwo in Pakistan sitzen, das ist nicht unser Problem. Und dann kommt irgendein Verwaltungsgericht in Berlin und sagt, aber du musst. Ja. Oder ein Präsident Trump macht ein Gesetz nach dem anderen und ein Gericht nach dem anderen sagt, ich kassiere ich gerade wieder ein. Da sitzt die tatsächliche Macht. Ja, das ist, ich stelle mir auch vor, was ist denn, wenn eine Regierung an die Macht kommt in Deutschland und sagt, okay, wir beenden das jetzt mit der Migration, wir schließen die Grenzen und dann kommt das Verfassungsgericht und sagt, ja, das dürft ihr nicht. Was macht die Regierung dann? Sagt sie, okay, wir dürfen nicht, dann ändert sich in Deutschland nichts oder sagt sie, wir halten uns nicht an Gerichtsbeschlüsse, nicht an einen Gerichtsbeschluss des Bundesverfassungsgerichtes. Das sind Diskussionen, die haben wir noch gar nicht angefangen in Deutschland. Und ich finde, das ist eine spannende Diskussion, die man führen muss, weil die ein oder andere Veränderung in Deutschland wird sich nicht durchführen lassen, mit den Gerichten, die wir jetzt haben, mit die das Recht so auslegen, wie sie es im Moment auslegen. Das wird zumindest sehr schwierig werden.
Absolut, zumal wir ja auch mittlerweile in Situation sind, das beobachte ich sehr kritisch, dass Deutschland ja offiziell eine Staatsräson gegenüber Israel hat, ja, und es trotzdem ja offiziell keinerlei Konsequenzen gibt, wenn zum Beispiel ein international gesuchter Kriegsverbrecher wie Benjamin Netanyahu in Deutschland einspaziert, in Berlin, glaube ich, vor kurzem erst, und sich ein Bundeskanzler bei einer Rede hinstellt und ihm die Tränen kommen, weil er irgendein, glaube ich, irgendein Buch von einem jüdischen Kriegsopfer gelesen hat. Irgendwie war das so eine Geschichte, das können wir vielleicht nochmal einblenden.
Liebe Frau Salamander, Sie sind aufgewachsen als Tochter von Überlebenden der Shoah in einem, Sie haben es gerade in Ihrer Rede schon gesagt, Displaced Persons Camp bei München. Und Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass Sie als Kind immer wieder diese eine Frage stellten, ob denn den Juden niemand geholfen habe. Ohne ein Festhalten an der Hoffnung auf eine positive Antwort, so schreiben Sie weiter.
Und auf der anderen Seite gibt es ja leider immer wieder sogar Todesopfer in Deutschland von illegal eingereisten Migranten. Das ist ja laut Polizeistatistik unabweisbar. Und da gibt es einfach keine Bekundung. Es wird sogar, glaube ich, ein Mahnmal wurde vor ein paar Monaten wurde ein Mahnmal in Frankfurt entfernt, das aufgebaut wurde für die in Gedenken zu den Opfern von illegal eingereisten Migranten, die eben, ich glaube, einige Frauen eben ja, vergewaltigt und getötet haben. Wie passt das zusammen? Also, das sind alles so Dinge, die passieren, die versteht doch ein normal denkender Mensch. Fragt sich doch, was geht da eigentlich ab?
Ich glaube, man kann das mit einem gesunden Menschenverstand gar nicht verstehen. Man muss das mit der politischen Brille verstehen. Also, was mich in der letzten Zeit geschockt hat, war, dass der auf der Terrorliste stand, jetzt plötzlich als syrischer Staatspräsident oder Interimspräsident mit dem roten Teppich empfangen wird und mit Donald Trump im Oval Office scherzt. Und man musste ihn, bevor er nach Europa einreist, von der Terrorliste nehmen. Und man weiß nicht, wie viele Menschen dieser Mann umgebracht hat, wie viele Frauen er vergewaltigt hat, wie viele Menschen er geköpft hat. Man hat gesehen, was passiert ist, dass kurz vorher Christen abgeschlachtet worden sind und man hat ihm hier den roten Teppich ausgerollt. Und das sind bei mir so die Momente, wo ich sage, was ist los mit der Welt? Wieso? Und dann ist die politische Realität, naja, wenn wir Leute nach Syrien abschieben wollen, wenn wir die loswerden wollen, dann müssen wir ja mit der Regierung da reden. Wie kriegen wir das hin? Sonst kriegen wir sie nicht abgeschoben. Also da steckt man dann plötzlich in einem moralischen Dilemma, dass man nicht weiß, wie man es auflösen soll, was man menschlich nicht verstehen kann. Ja. Aber politisch, der Politik funktioniert anders als das Zwischenmenschliche.
Jetzt bist du ja vor einigen Jahren aus dem Bundestag ausgetreten, lebst noch in Deutschland, soweit ich das recherchiert habe.
Ja.
Siehst du deine Zukunft auch in Deutschland und Europa?
Das kommt darauf an. Also ich persönlich habe mir tatsächlich eine Grenze gesetzt, eine Jahreszahl gesetzt, wo ich mir denke, wenn sich bis dahin nichts geändert hat, dann werde ich irgendwann auch mal meine Koffer packen. Ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Ich kämpfe immer noch, weil ich sehe, dass sich was verändert auf der Welt. Ich sehe, dass es Leute gibt, die anfangen, tatsächlich für die Freiheit aufzustehen, die sich wehren dagegen. Ich sehe, dass eben auch in Social Media, die sich alle einem Biden, einem Obama und wie sie alle hießen, gebeugt haben, dass es jetzt plötzlich einen Elon Musk gibt oder einen Pavel Durov gibt, die sagen, ihr könnt uns mal gern haben. Wir löschen hier nicht einfach Telegram-Gruppen, nur weil sie der Opposition angehören und ihr habt das nicht gerne und das auch noch öffentlich machen. Ich sehe, dass es da Unterstützung gibt. Ich sehe überall Freiheitsbewegungen, die aufpoppen. Und das würde ich gerne unterstützen und gucken, ob es noch eine Chance hat in Europa, in der Europäischen Union und in Deutschland die Freiheit. Wenn aber es so weit kommt, dass wir hier eine komplett sozialistische Regierung bekommen, dann bin ich raus. Also das hatte meine Familie schon mal, das brauche ich nicht noch mal. Und ich möchte den Absprung schaffen, bevor es zu spät ist, bevor nicht nur Firmen Wegzugssteuern zahlen müssen, sondern auch private Leute dann Wegzugssteuern zahlen müssen, um zu verhindern, dass wir dieses Land verlassen können. Ich möchte aber eigentlich nicht weg. Ich mag Deutschland. Ich lebe eigentlich wirklich gerne in Deutschland. Ich lebe gerne hier in meinem Dorf und ich möchte nicht weg. Aber wenn mich dieser Staat dazu zwingt, dann gehe ich. Ich habe ganz viele Bekannte und Freunde, die schon längst weg sind.
Ja, das ist in meinem Umfeld natürlich auch so. Wir sind 2021 ausgewandert, und trotzdem werde ich natürlich immer wieder mit dem Thema konfrontiert, Steuerflüchtling, ja, du hast dein Heimatland im Stich gelassen und all diese ganzen Themen, die natürlich immer wieder aufpoppen. Wie beurteilst du das, von Menschen und Unternehmer, die einfach irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt hier die Schnauze voll, ich bin jetzt hier weg? Und zwar nicht nur aus diesen steuerlichen Gründen, weil das ist zum Beispiel etwas, das kann ich auch hier in meinem Umfeld ganz offen sagen, die wenigsten wandern aus steuerlichen Gründen aus, sondern weil sie irgendwann einfach, wie du gerade selbst gesagt hast, eine gewisse Grenze haben. Und wenn die überschritten wird, dann ist irgendwann eben vorbei. Und bei uns war das, meine Community weiß das, bei uns war das 21, dieser enorme Impfdruck. Und für uns war klar, dass wir unseren Sohn nicht impfen lassen werden, weil er da auch eine Vorgeschichte hat. Und das war letztendlich die Zündung, warum wir gesagt haben, Deutschland ist nicht mehr unser Land. Würdest du dir wünschen, dass mehr Menschen, mehr Unternehmer in Deutschland mit anpacken, um das ganze System zu stürzen? Und falls ja, welche Möglichkeiten gibt es denn? Weil mein Eindruck ist immer, ja, du kannst demonstrieren und du kannst von mir aus auf einer Brücke eine Menschenkette machen und ein paar Kerzen anzünden, aber am Ende des Tages, was ändert es? Also, was bringt wirklich die große Veränderung in Deutschland und Europa? Was ist da deine Einschätzung dazu?
Also zum einen verstehe ich es vollkommen, wenn man das Land verlässt. Auch jetzt schon. Ich verstehe es vollkommen. Ich verstehe es, wieso man in der Corona-Zeit gegangen ist. Ich verstehe, wenn man es jetzt verlässt. Ich verstehe Unternehmen, die sagen, ist nicht mehr, sorry, ich zahle die Strompreise nicht mehr. Ich kann meinen Laden zumachen und bevor ich das mache, gehe ich halt ins Ausland. Und Steuersparen oder Steuerflucht, das ist für mich eine Art Selbstverteidigung, weil das ist nicht mehr zu erklären, was der Staat hier macht. Das ist nicht nur das Geld, was er uns stiehlt, das ist ja Lebenszeit. Wir stecken unsere Lebenszeit in die Arbeit und dann kommt der Staat und nimmt die Hälfte oder wenn man alles zusammenzählt, fast zwei Drittel weg von dem, was wir uns erarbeitet haben. Ich verstehe jeden, der sagt, ich habe da keine Lust mehr darauf. Wie wir das ändern können, du hast die Unternehmen angesprochen und tatsächlich ist das auch ein Punkt, den ich in den letzten Jahren auch schon unter Merkel nicht verstanden habe. Wir haben Unternehmen gehabt, wir haben CEOs gehabt, wir haben Sprecher von irgendwelchen Verbänden gehabt, die gesagt haben, aber das geht so nicht, das ist eine falsche Wirtschaftspolitik, das können wir so nicht machen. Dann stand Habeck auf der Bühne und dann haben sie alle applaudiert. Und man selber sitzt und sagt, ist das euer Ernst? Wieso zum Henker sagt ihr dem nicht einmal die Meinung? Ja, es ist der Wirtschaftsminister, aber es ist euer Angestellter. Sagt ihm, was Sache ist. Ja, schließt euch mal zusammen und macht den Leuten, der Regierung klar, hier geht nicht ein Unternehmen, hier gehen alle großen Unternehmen. Hier, was bedeutet das? Wie viele Leute werden wir entlassen? Setzt der Regierung doch einfach mal die Pistole auf die Brust. Ich verstehe nicht, wieso so wenig Gegenwehr kommt. Klar, wir Bürger könnten demonstrieren. Ich glaube, wenn Hunderttausende auf der Straße wären, wenn wir mal Gelbwestenaktionen auch in Deutschland hätten, dann würde das Aufmerksamkeit generieren. Aber an den Hebel der Macht sitzen diejenigen, die das Geld haben, sitzen die Lobbyisten. Wieso lobbyieren die nicht mal in die richtige Richtung, dass sich hier tatsächlich etwas ändert und nehmen Einfluss auf die aktuelle Wirtschaftspolitik? Wenn die Einfluss auf die aktuelle Wirtschaftspolitik nehmen würden, dann wäre die SPD raus aus der Regierung. Weil das, was diese Partei macht, ist ja komplett konträr gegenüber den Unternehmern, die hier diesen Laden am Laufen halten, die die Arbeitsplätze sichern, die die Arbeitsplätze anbieten. Ich weiß nicht, warum sie es nicht machen. Ich weiß auch nicht, warum der Mittelstand nicht aufsteht. Ja, dann traut sich mal einer aus der Deckung und sagt, übrigens, wir müssen auch mit der AfD reden. Und dann kommt direkt der große Hammer und dann muss sie zurückrudern und alles Mögliche. Ich weiß nicht, warum die Menschen in Deutschland so feige sind. Und zwar durch die Bank weg so feige und den Mund nicht aufmachen und lieber die Sachen packen und dieses Land verlassen, inklusive Unternehmen, anstatt den Mund aufzumachen. Meistens machen sie den Mund auf, wenn sie nicht mehr in Verantwortung sind. Das ist bei Verfassungsrichtern so, das ist bei Leuten, die sich dann in den Ruhestand besetzen. Dann sagen sie, ach übrigens, was ich immer schon mal sagen wollte, ja, wieso hast du das nicht gemacht, solange du noch Einfluss hattest?
Ja. Also ich kann von mir sprechen und Leute aus meinem Umfeld, die Deutschland verlassen haben, zu dem, was du gerade natürlich auch zu Recht auf eine gewisse Art und Weise kritisch angesprochen hast. Warum macht man nicht mehr den Mund auf? Ich glaube, die wenigsten haben wirklich die Motivation und den Glauben daran, durch ihre Stimme in Deutschland etwas zu verändern. Und wenn sie es tun, müssen sie mittlerweile ja mit harten Konsequenzen rechnen. Also ich habe selber jemanden, der ist in der gleichen Branche, ein Kumpel von mir, der lebt auch mit mir hier in Dubai, hat auch einen YouTube-Channel, der hat ein Video veröffentlicht, bei dem er Friedrich Merz kritisiert hat, unter anderem zum Thema Wahlversprechen. Der hatte tatsächlich von der Staatsanwaltschaft ein Schreiben mit einem Eilprozess, bei dem er das Video runternehmen musste und eine Ordnungswidrigkeitsstrafe von 25.000 Euro auferlegt wurde. Und wenn man sich das einfach mal, ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland auch ein Verfahren geben kann, bei dem du nicht mal die Gelegenheit hast, dich dazu zu äußern. Also das heißt, das Urteil wurde aufgrund des Antrags von Herrn Merz beschlossen, ohne die Gegenseite anzuhören, und er musste diese Strafe bezahlen. Und das finde ich halt einfach heftig, weil man uns ja immer erzählt, wir leben in einer Demokratie und alles wird fair beurteilt und so weiter. Die Realität zeigt einfach, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und ich kann persönlich Menschen verstehen, die einfach sagen, bevor ich jetzt den Mund aufmache und mir eine Hausdurchsuchung morgens um 6 Uhr reinhole, packe ich einfach meine Sachen, lebe irgendwo anders und habe dann meine Ruhe. Ja, also das ist das, was ich sehr stark beobachte. Und ich glaube, die Zahlen beweisen es ja auch. Die letzten 5 Jahre sind noch nie so viele Menschen aus Deutschland ausgewandert wie in den 20 Jahren vorher.
Ja. Also, wie gesagt, ich verstehe es komplett. Und ich habe selber in meinem Bekanntenkreis und in meinem Freundeskreis Leute, die das getroffen hat, die Hausdurchsuchungen hatten, die auch sagen, es ist genug, die teilweise gegangen sind, die teilweise sich hier wehren dagegen. Das Ding ist halt, es geht nur mit Gegenwehr. Es geht nur mit Gegenwehr. Und wenn man in andere Länder schaut, in denen es sehr viel schlimmer zugeht als in Deutschland, ne, nehmen wir Venezuela zum Beispiel. Da sind Leute auf die Straße gegangen und haben ihr Leben riskiert. Die riskieren, erschossen zu werden. Im Iran sind die Leute auf die Straße gegangen und sind zu Zehntausenden erschossen worden, weil sie demonstriert haben gegen das Regime. Und sie sind auf die Straße gegangen und sie sind am nächsten Tag wieder auf die Straße gegangen. Da riskieren Leute ihr Leben. Und wir riskieren eine Hausdurchsuchung oder eine Geldstrafe oder was auch immer. Es kommt darauf an, wie wichtig es uns ist. Wahrscheinlich ist aber auch der Leidensdruck in Deutschland halt noch nicht da, wo er in Venezuela war oder wo er im Iran war, wo man dann sagt, man geht lieber, bevor man sich das hier ans Bein bindet. Aber es geht nur, indem man mutige Leute in dem Land hat und dann auch von außerhalb, die dann von außerhalb auch von mir aus den Mund aufmachen, aber Leute, die den Mund aufmachen, Leute, die sich wehren. Es geht nur mit diesen mutigen Leuten. Es geht nur mit dem einen, der in China da vor dem Panzer stand, ganz alleine mit seinen Einkaufstüten. Ja, dieses ikonische Fotos, was man kennt. Wenn wir alle den Mund halten, wenn wir alle zusammenpacken, ja, dann geht das Land vor die Hunde, dann haben wir nichts dafür getan und dann ist das so. Ist auch eine Möglichkeit. Ich sage gar nicht, dass das keine Möglichkeit ist. Aber wenn wir wollen, dass sich was ändert, wenn wir es freiheitlicher machen wollen, wenn wir unsere Rechte zurückholen wollen, dann geht das nur mit Menschen, die den Mund aufmachen. Und dann stehen bleiben, wenn der Wind weht und dann auch mal tatsächlich das eine oder andere ertragen. Und das, was Schöne, was ich in den letzten Jahren gerade nach der Corona-Zeit erlebt habe, gerade wenn es ums Finanzielle geht, wenn man den Fall öffentlich macht, und das machen viel zu wenig Leute. Jeder, der von sowas betroffen ist, der so eine Abmahnung bekommt wegen Beleidigung, eine Hausdurchsuchung, Anzeigen oder irgendwas wegen Meinungsdelikten, der muss das öffentlich machen. Und wenn er sagt, ich habe kein Geld, dann fängst du an, eine GoFundMe-Kampagne zu machen. Ja, dann verteilt man das über die sozialen Medien. Und ich habe noch keine einzige GoFundMe-Kampagne gesehen, die sich auf sowas bezogen hat, ja, auf so eine Behandlung eines Bürgers, eines Steuerzahlers durch die Machtstaat, die nicht erfolgreich gewesen ist, die nicht innerhalb von wenigen Tagen Zehntausende von Euro zusammenbekommen hat, um sich zu wehren. Das größte Beispiel ist jetzt zum Beispiel Korrektiv mit dem Vosgerau, der sich ja gewehrt hat gegen die Berichterstattung. Der hat mittlerweile Kosten von über 300.000 Euro angehäuft und vorgelegt. Der hat eine GoFundMe-Kampagne gestartet. Die sind jetzt bei 200 noch was 1.000 Euro. Die Leute sind bereit, finanziell zu helfen, wenn du den Mund aufgemacht hast und wegen deines Mutes plötzlich vom Staat angeklagt wirst. Ja. Und das ist was Tolles. Und ja. Das hilft.
Absolut. Es gibt immer mehr, die natürlich auch politisch beobachten in Deutschland, dass zum Beispiel eben die AfD immer mehr Wählerstimmen gewinnt, teilweise sogar deutlich mehr, als viele erwarten. Es ist Meine Frage an dich: Glaubst du, dass sich in Deutschland tatsächlich etwas verändern würde, wenn zum Beispiel irgendwann, einfach mal hypothetisch, vielleicht sogar eine AfD den nächsten Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin stellen würde? Ist das politisch überhaupt möglich, mal unabhängig dessen, was die Wähler entscheiden? Und wenn es möglich wäre, glaubst du, das hätte wirklich eine massive Veränderung, wie Politik in Deutschland gemacht wird?
Also jetzt mache ich mich unbeliebt bei allen AfD-Fans, aber es gibt ja einen Grund, wieso ich gegangen bin aus der AfD. Nein, ich glaube das nicht.
Okay.
Weil das System kaputt ist. Es liegt am System. Und wir sehen an den ganzen Schlagzeilen, die es über die AfD in der letzten Zeit gegeben hat, gerade das Thema Vetternwirtschaft, dass diese Partei im System angekommen ist. Und das ist ja auch eine der Sachen, die ich kritisiert habe im Bundestag, dass viele, viele Bundestagsabgeordneten der AfD genauso geworden sind wie alle von den Altparteien. Was kann ich mitnehmen? Welche Vorteile kann ich mitnehmen? Wo kann ich noch Kohle abgreifen? Wo kann ich vielleicht den Bundestag bescheißen, um noch mehr Geld abzugreifen? Da unterscheiden sich die AfD-Abgeordneten überhaupt nicht mehr von den normalen Abgeordneten. Und das ist das, was mich so erschreckt hat, wo ich gesagt habe, und das, wo ich erkannt habe, das System ist das Problem, weil das System die Menschen verändert. Die Menschen ticken nun mal so. Ich denke zuallererst an mich und dann gucke ich mal, was kann ich abgreifen und dann bin ich aber auch bereit, Kompromisse einzugehen. Wenn ich was abgreifen kann, dann bin ich bereit, rote Linien zu überschreiten, die ich vorher nie überschritten hätte. Aber es bedeutet vielleicht ein bisschen mehr Geld für mich. Vielleicht bekomme ich einen besseren Job. Vielleicht bekomme ich innerhalb der Fraktion einen besseren Job, bekomme dann mehr Geld und kann mit 20, 25.000 Euro nach Hause gehen. Und dann macht man das halt. Und wenn man das schon als normaler Bundestagsabgeordneter macht, was passiert dann, wenn man Minister ist? Was passiert, wenn man Bundeskanzler ist? Welche Kompromisse ist man bereit einzugehen, wenn dieses System nach wie vor so besteht und es die Möglichkeit zur Selbstbereicherung gibt und es die Möglichkeit gibt, dieses System so auszunutzen? Und das ist genau der Punkt, den ich ja auch in meinem Buch angesprochen habe, wo ich gesagt habe, wir müssen das System ändern. Ich rede jetzt nicht von einem Systemsturz, schönen Gruß an den Verfassungsschutz. Ich rede davon, das System so zu ändern, wie es ursprünglich gedacht war nach unserem Grundgesetz, nämlich freiheitlicher und demokratischer, ohne dass die Parteien sich diesen Staat zur Beute gemacht haben.
Okay.
Also es wird mit einer AfD-Regierung eine dezidiert andere Politik geben, mit Sicherheit in der Migrationskrise und allen Punkten, wobei das Thema Gerichte dann aufkommt. Was machen wir, wenn das Verfassungsgericht sagt, ist nicht lieber AfD? Aber an den Grundproblemen, an der Geldmengenausweitung, an all dem, was wir haben, wird sich nichts ändern.
Okay, das heißt, um das mal knallhart auf den Punkt zu bringen, für jeden deutschen Bürger, Wähler und Steuerzahler am Ende des Tages ist es scheißegal, welche Partei an der Macht ist. Solange das System sich nicht ändert, ändert sich gar nichts. Und die Frage ist, wer hat denn die Macht, dieses System zu ändern? Wenn es sowieso nur intrinsisch, ja, sich selbst verwaltet und managt.
Also tatsächlich war das auch meine letzte Rede im Bundestag, wo ich all den Parteien gesagt habe, ihr alle, die hier sitzt, seid das Problem. Weil ihr habt euch den Staat zur Beute gemacht und ihr seht euch nicht mehr als Angestellte der Bevölkerung. War eine Rede, die mir am meisten Spaß gemacht hat im Deutschen Bundestag. Das Ding ist, es geht, man kann das System nur verändern, sobald man selber mit dem System ist. Das heißt, man bräuchte Politiker, oder eher gesagt Nicht-Politiker, die sich wählen lassen und das System anfangen, nach und nach abzuschaffen. Wie ein Milei in Argentinien, der plötzlich anfängt, Ministerien abzuschaffen, der plötzlich mehr Freiheit in Vertragsangelegenheiten und so weiter zugesteht, der plötzlich all das zurückdreht. Das bräuchte man. Dazu bräuchte man Bürger, die bereit sind, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja gut, der Staat kann das tatsächlich nicht alles für uns regeln. Wir regeln jetzt ganz viel selber. Dafür heißt dann aber auch, wir zahlen nicht ansatzweise so viel Steuern und haben das Geld zu uns für unsere Vorsorge, für Rente etc. zur Verfügung. Dafür müssen die Bürger bereit sein, dann müssen die Leute bereitstellen, die sich wählen lassen und so unabhängig sind, dass sie eben nicht im System ankommen müssen. Auch finanziell unabhängig sind, mit Fachwissen haben und nicht irgendwelche Parteisoldaten, die man in den Bundestag zieht. Und dann könnte man eine Veränderung schaffen. Ich fürchte aber, dazu muss es in Deutschland sehr viel schlimmer werden, bevor man erkennt, es bringt nichts, etablierte Parteien zu wählen, die alle gleich sind, die sich in ihrer Satzung alle ähneln. Das ist völlig egal, was im Parteiprogramm, also das ist auch etwas, Parteiprogramme sind schön, zählt halt nicht mehr, sobald man an der Regierung ist. Ja, das ist es. Oder die andere Möglichkeit, wie sich etwas ändert, ist die komplette Disruption. es passiert irgendetwas, dass sich zwangsweise etwas ändern muss. Ja, es kommt ein Krieg, es kommt irgendeine Krise, die wir gar nicht voraussehen. Meistens haben sich große Veränderungen in der Geschichte durch Ereignisse ereignet, die man vorher gar nicht voraussehen konnte. Nur müssen wir als Deutschland dann wissen, wenn sowas passiert, wo wollen wir denn dann hin? Wenn etwas passiert, wie bauen wir es denn anders auf? Wie bauen wir es denn um, dass tatsächlich die Parteien zurückgedrängt werden, die Politik zurückgedrängt wird und der Mensch wieder eigenverantwortlich und frei erleben kann?
Das nächste große Ereignis, du hast es gerade angesprochen, es müsste ein nächstes großes Ereignis passieren. Was mir spontan dazu einfällt, ist die Einführung des digitalen Euros und die Gefahr einer kompletten Geldkontrolle durch die Digitalisierung des Geldes, inklusive der Abschaffung des Bürgergelds. Entschuldigung, der Abschaffung des Bargelds. Und mir wird immer gesagt, das wird nie passieren. Meine Antwort darauf ist, wenn ich einem Staat Macht gebe und er die Macht immer weiter ausbauen kann, wann hat er nicht händeringend sich danach gestreckt, um eben seine Macht gegenüber dem Bürger immer weiter auszunutzen? Und deswegen meine Frage an dich. Glaubst du daran, dass wir irgendwann in die finanzielle Versklavung durch die Einführung des digitalen Euros rutschen und sogar Bargeld abgeschafft werden wird?
Absolut, zu 100%. Das ist überhaupt gar kein Zweifel bei mir. Nicht diese Regierung, nicht die nächste Regierung, vielleicht auch nicht die übernächste Regierung, aber die danach. Weil, wie du sagst, ich meine, gebt dem Staat die Möglichkeit, gebt der Politik die Macht, gebt den Menschen die Möglichkeit zur Macht und sie werden sie nutzen. Wo gab es denn mal irgendeinen Politiker oder irgendeinen Staat, irgendjemand, der die Möglichkeiten der Machtausübung nicht genutzt hat, die man ihm gegeben hat. Und deswegen bin ich so ein unfassbarer Gegner des digitalen Euro. Und deswegen war ich auch die ganze Zeit im Bundestag diejenige, die gesagt hat, ich möchte keine einzige zusätzliche Überwachungsmaßnahme in Deutschland haben gegen die Bürger, weil das alles ausgenutzt wird. Ja, man erklärt mir, man möchte Sexualstraftäter finden, man möchte Kinderschänder finden, man möchte all die Terroristen dingfest machen und deswegen müssen wir jetzt alle überwachen, deswegen brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung, deswegen brauchen wir die Chatkontrolle, deswegen brauchen wir die biometrische Gesichtserkennung. Und dann hat man das alles und man hat die perfekte Überwachungsarchitektur und dann trifft es Otto Normalverbraucher, ja, weil die Möglichkeiten da sind. Und natürlich wird man die als Regierung irgendwann ausnutzen. Und wenn ich digitales Geld habe, was ich auch noch programmieren kann, was ich den Leuten einfach per Knopfdruck wegnehmen kann oder ihnen sagen kann, für was du es ausgeben kannst oder bei der nächsten Pandemie, hey, weiter als 2 Kilometer funktioniert dein Geld nicht mehr und du darfst nicht mehr tanken. Ja, wieso soll ich das nicht ausnutzen, wenn ich der Meinung bin, ich rette damit Leben oder ich rette damit das Klima und so weiter und so fort. Sie erklären uns das alles mit Schutz der Bürger. Und mit dieser Erklärung, wir beschützen euch, schleift der Staat die Freiheitsrechte. Und deswegen bin ich nicht bereit, der Politik auch nur einen kleinen Finger zu geben, weil ich weiß, was auf uns zukommt. Und ich sage immer, stell dir Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao mit den digitalen Möglichkeiten von heute vor. Und wenn dir dann nicht Angst und Bange wird, dann weiß ich nicht, was mir falsch läuft. Und wenn du da dann nicht überlegst, dass wir Politikern diese Macht nicht geben sollte, dann hast du nicht lang genug nachgedacht. Und das Schlimmste, was ich jedes Mal höre, ist, aber ich habe doch nichts zu verbergen. Genau so stirbt die Freiheit.
Absolut, ja. Und wenn wir noch einen oben drauf packen, haben wir auch noch das Thema Social Scoring, also etwas, was in China ja Alltag ist. Ja, das heißt, für alle, die nicht wissen, was das ist, wenn du in China bestimmte Regeln missachtest, dann kannst du halt irgendwann nicht mehr einkaufen gehen oder du kommst nicht mehr ins Kino rein oder sonst irgendwelche, kannst nicht mehr mit der Bahn fahren und all das, was damit einfach digital möglich ist. Glaubst du, auch das wird vielleicht noch als i-Tüpfelchen mit oben drauf kommen? Also wir reden jetzt nicht vom Schufa-Scoring, sondern von deinem Sozialverhalten-Scoring. Zum Beispiel, wie viele Likes hast du unter einem politischen Hater-Kommentar abgegeben? Wie hast du dich generell verhalten als Bürger? Warst du bei der letzten Wahl? Hast du deine GZ-Gebühr bezahlt? All diese ganzen Dinge. Ist das alles Science-Fiction oder glaubst du, dass sogar das noch in Kombination mit der digitalen ID und dem digitalen Geld letztendlich den Kreis schließen wird?
Es ist möglich, dass es passieren kann, dass es passieren wird, wenn es ein Land gemacht hat. Wieso soll es ein anderes Land nicht machen? Man kann es nicht von heute auf morgen einführen, man führt es halt schleichend ein. Genauso wie man das Bargeld nicht per Beschluss von heute auf morgen abschaffen wird, sondern die Möglichkeiten, Bargeld auszugeben, wird immer weiter eingeschränkt und irgendwann heißt es, es lohnt sich nicht mehr. Ja, liebe Bürger, ihr benutzt das Bargeld ja nicht mehr, ihr wollt es nicht, also schaffen wir es ab. Das kommt dann schleichend. Und die Chinesen, es wird nicht überall in China gemacht, es wird in Provinzen in China gemacht, aber da, wo es gemacht wird, das Social Scoring System, da finden die Chinesen das gut. Weil das belohnt ja das gute Verhalten. Das belohnt ja, dass die Anständigen mehr davon haben und die, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, die werden halt bestraft und die Leute finden das gut. Und mit dem Nudging, was wir in der Politik erleben und all dem, was uns die Medien erzählen, wird man dann in die Richtung getrieben, so nach dem Motto, ja, aber wieso sollst du denn was dagegen haben, dass jemand bestraft wird, der sich nicht ans Gesetz hält? Du bist doch der brave Bürger, du hast doch was davon, wenn du das tust. Und so bringt man die Bürger dann dahin. Und je mehr Überwachungs- und Lenkungsmaßnahmen man hat, desto einfacher wird es natürlich. Und zum Schluss sagen die Sklaven, ja, bitte versklav mich noch ein bisschen mehr.
Ja, absolut. Also das ist auch das, was ich beobachte, besonders im deutschsprachigen Umfeld. Wie du vorhin schon gesagt hast, die Menschen sind viel zu passiv, schauen zu, interessieren sich eher, wer wird der neue Deutschland-Superstar, ja, oder wer gewinnt die WM, all diese ganzen klassischen Themen und viel zu wenige haben überhaupt einen Blick für die Realität, auf das, was da alles auf uns zukommt. Wenn du mal die nächsten 3 bis 5 Jahre vorausschaust und dir klar ist über all die Dinge, die wir gerade gesprochen haben, dass das kommen wird, was würdest du Menschen empfehlen? Wie sollen sie sich auf das vorbereiten, was da kommen wird? Also ich empfehle meiner Community zum Beispiel immer, schaut, dass ihr eure Vermögenswerte außerhalb der EU transferiert, weil all das, was zum Thema Enteignung kommen wird, betrifft ja nur den EU-Raum. Hast du dein Vermögen außerhalb der EU, greift das Gesetz nicht. Oder hast du Privatvermögen, bist du voll scannbar, wandelst du es in eine vermögensverwaltende GmbH um oder in eine Holding, die du vielleicht auch noch außerhalb der EU positionierst. Auch hier bist du letztendlich deutlich sicherer, weil wenn das Vermögensregister kommt und da steht, wie viel Vermögen hast du, dann hast du ja juristisch de facto nichts, weil das Vermögen gehört ja der Holding. Wie betrachtest du solche Strategien? Wie empfehlenswert empfindest du so etwas, sich jetzt schon frühzeitig damit zu beschäftigen?
Ist unbedingt notwendig. Also wirklich, sich zu überlegen, wo man das Vermögen, und ich rede jetzt Vermögen nicht von einer Million. Ja, das ist das, was man hat, das, was man angespart hat. Dass man das da anlegt und dahin bringt, wo man sich überlegt, okay, kann der Staat das im Notfall konfiszieren? Hat er die Hand drauf? Kann er, wenn eine Hausdurchsuchung kommt und meine Vermögenswerte eingezogen werden, wo hat er dann eventuell den Finger nicht drauf? Und da gibt es ja auch ganz legale Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man muss ja überhaupt nicht Illegales machen, sondern es gibt ganz legale Möglichkeiten, wie man sichergehen kann, dass man das eigene Geld, was man verdient hat, in Sicherheit bringt. Und ich habe gerade jetzt den Podcast mit Michael Ballweg gesehen, mit dem Marc vom Bitcoin Hotel. Der ist ja mittlerweile auch in El Salvador, der Michael. Und er hat über seine Hausdurchsuchung berichtet. Was ich ganz krass fand, das ist, dass er ihm gesagt hat, sie haben 10 Minuten Zeit, um einen Platz für ihren Hund zu finden, sonst kommt er ins Tierheim, weil sie ihn direkt bei der Hausdurchsuchung dann festgenommen haben. Und sie haben ihm ja alles konfisziert. Sie haben das Haus weggenommen, sie haben ihm das Bargeld weggenommen, sie haben das Gold aus dem Tresor mitgenommen, sie haben ihm alles weggenommen. Das Einzige, was sie ihm nicht wegnehmen konnten, war Bitcoin. Das ist das, was er jetzt hat. Das ist das, wovon er im Moment in El Salvador lebt. Also auch das ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Unbedingt ist in der heutigen Zeit ein No-Brainer, dass man das macht. Und sich dann auch damit beschäftigt, wie verwahrt man das sicher, wie kommt man wirklich nicht dran. Eigenverantwortung, ja, wenn man sich Bitcoin kauft, nicht auf der Börse liegen lassen, sondern ein Hardware-Wallet zu Hause haben. All diese Sachen, damit muss man sich beschäftigen. Leider, damit muss man sich leider in der heutigen Zeit beschäftigen.
Ja, dann lass uns gerne mal zur letzten Frage kommen unseres Interviews. Und zwar bei der nächsten Bundestagswahl, wenn sie anstehen wird und wir allerdings all die Dinge jetzt für uns mal Revue passieren lassen und wir wissen, großartige Veränderungen sind trotz alledem schwierig. Wie sollte sich der klassische normale Bürger bei der nächsten Wahl verhalten? Also sagst du, hey, geht auf jeden Fall wählen, gebt eure Stimme ab. Oder bist du der Meinung, mal unabhängig dessen, ob ich gehe oder nicht, das muss ja jeder selber entscheiden, Es ist viel effektiver, seine Zukunft selbst zu gestalten und weniger Wert darauf zu legen, wer in Deutschland regiert und wer nicht.
Also es gibt ja den Spruch, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie schon längst verboten. Von daher empfehle ich jedem Einzelnen, sich um sich zu kümmern, um seine Lieben zu kümmern, um sein Leben zu kümmern und zu gucken, dass er abgesichert ist und sich definitiv nicht auf die Politik zu verlassen. Also egal, wer da kommt und was für neue Parteien kommen, und es gibt ja Bewegungen, die sagen, wir machen das alles anders. Da kann man bei dem einen oder anderen auch sagen, vielleicht wird das was, weil die Strukturen anders aufgebaut sind. Aber ich würde jedem Einzelnen sagen, verlass dich auf niemanden, verlass dich auf dich selbst, verlass dich auf deine Familie und guck, dass du im Reinen bist, dass du dich um dich selber gekümmert hast. Und das ist etwas, was generell in allem gilt in Deutschland. Die Eigenverantwortung ist uns in Deutschland aberzogen worden. Und jeder Einzelne muss die Eigenverantwortung wieder lernen. Und das fängt da an, das ist auch beim Thema Rente, weil wir das angesprochen haben. Man kann sich nicht mehr auf den Staat verlassen, auf keinem einzigen Gebiet. Also sorg selber vor.
Ein fantastisches Schlusswort an dieser Stelle, liebe Joanna. Herzlichen Dank für deine Zeit und diese tiefe Einblicke, wie in Deutschland Politik wirklich funktioniert. Es hat mich sehr gefreut und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg auch für die Zukunft. Wir bleiben gerne in Kontakt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sehr gerne. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.